Selbstverständliches. Was ich hier sagen werde, will in gleichem Sinne verstanden sein, wie der an dieser Stelle durchgeführte Versuch, allen ans Wort zukommen zu lassen, die aufgrund einer vorhergehenden Nummer dieser Zeitschrift an mich geschrieben haben. Selbstverständliches sollte man ja nicht erst sagen müssen, aber die Briefe, auf die ich mich hier beziehen muss, zeigen mir mit bemühender Deutlichkeit, dass doch recht vielen Leuten das an sich Selbstverständliche leider noch wenig zu Bewusstsein kam, was mir allerdings schon die Erfahrung von über 2 Jahrzehnten öffentlichen Wirkens reichlich bestätigt hat. Da sind vielleicht in erster Linie jene allzu Naiven zu nennen, die es ihrerseits ohne weiteres für ganz selbstverständlich halten, dass mir eine Art biblischer Anrede gebühre, wie sie zum Beispiel die englische Sprache nur Gott gegenüber kennt, wie sie aber daneben auch im Deutschen nur unter nächsten Verwandten und Freunden üblich ist, wenn wir hier von ihrem Gebrauch in bäuerlichen Gegenden oder in Kaserne und Schützengraben absehen wollen, weil dort örtliche Verbundenheit die Anrede in der 2. Person fast zwangsläufig herbeiführt. Gewiss weiß ich, was bei manchen, die mich nicht auf die bürgerlich allgemeingebräuchliche Weise anreden zu können glauben, letzte Ursache ihrer Unsicherheit ist. Aber ich sehe gar keinen Grund gegeben, Sitte und allgemein überkommenen guten Verkehrston beiseite zu lassen, nur weil man mit einem Menschen spricht, der seiner selbst im lebendigen, ewigen Geiste bewusst ist und aus seinem ihm zuteil gewordenen Urteil heraus das seinem Mitmenschen Heilsame aufzuzeigen sucht. Zur Beruhigung mancher überempfindsamen und leicht verletzlichen will ich hier die Tatsache erwähnen, dass selbst zwischen den mir auf die geistig geheimnisvollste Weise vereinten Männern gleichen geistigen Lebens und mir niemals eine Anredeform, die unserem deutschen Du entspräche, angängig wäre. Auch habe ich diese Anredeform gerade den mir am allernächsten stehenden Freunden gegenüber, von wenigen früheren Ausnahmen abgesehen, bis auf den heutigen Tag vermieden, obwohl es sich da zum Teil um Jugendfreunde handelt. Jene merkwürdigen Zeitgenossen aber, die sichtlich ihr gutes Recht darin sehen, jede weise Konvention beiseite zu schieben, wenn sie nicht in ihre überspannten Vorstellungsreihen passt, muss ich zu bedenken geben, dass ich unmöglich im ewigen Geiste zu leben vermöchte, wenn mir sein gesetzgebundener Ausdruck in irdischer Form jemals gleichgültig sein könnte. Wer die Form geringschätzen zu dürfen glaubt, ist noch himmelweit von dem Wege entfernt, auf dem er dereinst, sei es im nachirdischen oder gar schon im gegenwärtigen Leben in den Geist gelangen könnte, auch wenn der vermeintlich über die Form Erhabene alle meine Schriften Satz für Satz auswendig weiß und sich gerne meiner Sprachweise zu bedienen pflegt. Eine andere Selbstverständlichkeit, die ich nun nachdrücklichst betonen muss, betrifft mein Verhältnis zu der hier vorliegenden Zeitschrift. Obwohl Herausgeber und Schriftleiter in jeder Nummer genannt sind, scheint es doch nicht ganz wenige Leser zu geben, die mir eine Verantwortung für den Inhalt der Hefte aufbürden möchten. Hier habe ich ein für allemal zu sagen, dass mir nicht der geringste Einfluss auf den Inhalt der Säule zusteht und dass ich weit davon entfernt bin, solchen Einfluss zu erstreben. Was in dieser Zeitschrift je zu lesen war, gegenwärtig zu lesen ist oder in Zukunft zu lesen sein wird, ist strengstens abgegrenzt, nur insoweit meine Meinung, als es sich um von mir mit Namen gezeichnete Erörterungen handelt. Alles Übrige, auch wenn mein Name darin genannt werden mag, auch wenn man sich ausdrücklich auf mich berufen zu dürfen glaubt oder Stellen aus meinen Büchern zitiert und sonst wie mitverwendet, erscheint lediglich unter persönlicher Verantwortlichkeit der Verfasser und stellt deren eigene persönliche Meinung oder Auffassung dar. Ich kann da unmöglich das Amt eines Zensors übernehmen, das mir von manchen Seiten so dringlich nahegelegt wird, die sich besser und richtiger an Verlag und Schriftleitung wenden sollten, wenn sie da und dort mit Beiträgen, die meiner Berichtigung keinesfalls unterliegen, nicht einverstanden sind. Weder ist es meine Aufgabe noch meine Absicht, die mir zugemutete öffentliche Kritik an den Ausführungen der einzelnen Verfasser aufzunehmen. Ich bitte vielmehr die Leser der Säule, überzeugt zu sein, dass jeder Mitarbeiter, der hier zu Worte kommt, nur aus lauterster Gesinnung und ehrlichem Helferwillen spricht, auch wenn zuweilen einer selbst nicht bemerken mag, dass seine Auffassung Folgerungen zulässt, die den von mir vertretenen Lehren fremd sind und fremd bleiben müssen. Man sollte in solchen Fällen zumindest doch die Ehrlichkeit in der Meinungsäußerung achten, auch wenn man glaubt, dass ich nicht alles zu billigen vermöge. Es wäre aber auch durchaus irrig, ein etwaiges längeres Ausbleiben von Beiträgen aus meiner Feder im Sinne einer abfälligen Kritik auszudeuten. Was ich in diesen Heften darlege, ist immer durch besondere, mir in direkter Linie berührungsnahe gekommene Anlässe bedingt und gelangt hier zur Aussprache, weil das, was ich auf solche Art jeweils zu sagen habe, von vielen hier gesucht wird. Spreche ich mich über irgendwelche Dinge, über die man vielleicht gerne meine Meinung hören möchte, aber nicht aus, so darf man überzeugt sein, dass ich meine guten Gründe dafür habe. Es gibt Dinge, über die so viel gesprochen wird, dass es diesen Dingen wohltut, wenn auch einmal von längst genau präzisierter Stelle her darüber geschwiegen wird. Es gibt weiterhin Dinge, für die mir heute noch lange nicht die Zeit gekommen ist, darüber zu reden. Und schließlich gibt es auch Dinge, über die zu sprechen ich mich in keiner Weise berechtigt sehe, da sie weit außerhalb meiner, mir Gewissheit bietenden Erlebnisbezirke liegen und mit dem, was ich dem Erdenmenschen als ewiges Erleben vorbehalten weiß, nicht in der mindesten Beziehung stehen. Ebenso kann ich aber auch nicht jede Missdeutung meiner Lehrworte aufklären, sondern muss es denen, die ihre eigene Meinung in meine Texte hineininterpretieren, in aller Geduld überlassen, selbst ihrer Irrtümer gewahr zu werden. Jeder muss für sich selber einstehen. Ich kann keinem seine eigene Verantwortung abnehmen, und diese Verantwortung wächst ins Unermessliche durch jedes Wort, was vor der Öffentlichkeit ausgesprochen wird, mag diese Öffentlichkeit auch engste Grenzen aufweisen. Jedes öffentlich ausgesprochene Wort ist ein Saatkorn, aus dem eine mehr oder minder reiche Ernte gleicher Art heranreift, und für diese Ernte hat allein der Mensch vor der Ewigkeit einzustehen, der das Saatkorn ausgeworfen hatte. Nachdem ich nunmehr über volle 20 Jahre durch das geschriebene Wort Seelen zum Lichte der Ewigkeit zu leiten trachte, weiß ich leider auch aus vieler Erfahrung, wie wenig selbstverständlich es den meisten Menschen ist, das an sich Selbstverständliche zu erfassen und danach zu handeln. Was den Einzelnen in meinen Büchern wirklich angeht, nimmt sich nur recht selten einer zu Herzen. Wohl aber bezieht dieser und jener nur allzu gerne auf sich, was ihm gänzlich unzugänglich ist und bleiben wird, und was nur durch mich beschrieben werden wollte, damit auch der Außenstehende, dem die Voraussetzungen zu solchem Erleben fehlen, dennoch begreifen lerne, wie das ihn selbst zu Tat und Wirken aufrufende im ewigen Geiste verankert ist. Und selbst indem sie wirklich aufs Dringlichste und Nächste angehenden, suchen sich die wenigen, die danach fragen, noch immer lieber nur das ihnen besonders Zusagende und Genehme aus, während sie alles, was ihrer lieben Eitelkeit kleine Beschwerden macht, nur für andere niedergeschrieben glauben. Es gibt auch zu denken, dass ich auf meine Aufforderung hin, außer den mir wirklich erwünschten Briefen geliebter, mir bekannter Schüler, fast nur von einer Anzahl schlichter Leute aus dem Handwerk und der Landwirtschaft verbundenen Berufen Briefe erhielt, an denen ich mich wirklich freuen konnte. Auch fand ich bei einigen dieser sich mir anvertrauenden bereits ein echtes geistiges Erleben, wie man es vergeblich bei jenen suchen würde, die sich möglichst deutlich als geistig besonders Begnadete einzuführen trachten und nicht ahnen, dass sie sich mit jeder Silbe selbst richten, da ihnen jegliches Zeichen des ewigen Geistes fehlt, der die Seinen allerdings wesentlich anders bestätigt als jene fantastischen, von geistlicher Großmannssucht überwältigten Meinen. Als durchaus nicht selbstverständlich empfinde ich jedoch eine gewisse Wehleidigkeit und Selbstbemitleidung, die manchen der an mich gelangten Zuschriften ein kurioses Gepräge gibt. Menschen, die meine Lehren kennen, sollten denn doch wahrhaftig wissen, dass eine wirkliche geistige Erneuerung, wo immer in der Welt sie erstrebt werden mag, nur dann erreichbar ist, wenn vor dem das, was im Menschen rein tierisch bedingt ist, sich selber beherrschen lernte. Das ist Voraussetzung. Ohne diese Selbstverständlichkeit erfüllt zu haben, ist noch kein einziger Erdenmensch in Wahrheit seiner ewigen Geistesnatur bewusst geworden, auch wenn er um alles wusste, was wirklich im ewigen Gottesgeist lebendige aus dem geistigen Sein zu künden hatten.